Das ist ein immer wiederkehrender Rhythmus aus dem Lied Metall auf Metall der Gruppe Kraftwerk aus dem Jahr 1977. 20 Jahre später legte der Musikproduzent Moses Pelham knapp 2 Sekunden dieser Rhythmussequenz als sogenannten Loop unter das Lied Nur mir, gesungen von Sabrina Setlur. Und das hört sich dann ziemlich ähnlich an.
Pelham sieht sich halt in einer musikalischen Tradition des Samplings, die man bis in die 10er oder 20er Jahre des 20. Jahrhunderts zurückverfolgen kann.
Erläuterte Georg Fischer von der TU Berlin, der in Bielefeld über den Fall referierte.
Und sieht sich da in der Tradition vorhandenem musikalischem Material etwas Neues zu schöpfen. Also das, womit er arbeitet, die Samples, das sind sozusagen seine Instrumente auch.
Seit Jahren tobt ein Rechtsstreit zwischen Kraftwerk und Moses Pelham. Er durchlief bereits alle Instanzen und wird zurzeit vor dem Bundesverfassungsgericht verhandelt. Darf ein vorhandenes Original sozusagen als Steinbruch für das Sampling, das Übernehmen eines bereits fertigen Tons in neue Stücke, benutzt werden? Insbesondere im Hip-Hop ist dieses Verfahren beliebt. Ist das Diebstahl geistigen Eigentums oder ist das Ganze ein kreativer Akt, der aus dem vorhandenen Material etwas Neues schöpft?
Heute gehen wir davon aus, dass jeder Urheber qua Urheberschaft als Schöpfer seines Werkes Ausschließlichkeitsrechte und Persönlichkeitsrechte hat. Er soll an den Früchten der ökonomischen Verwertung seines Werkes beteiligt werden.
Professor Thomas Dreyer, Jurist und Mitglied der Forschungsgruppe Ethik des Kopierens.
Nur ist dieses Eigentumsdenken etwas, was zwar in der Juristerei fest etabliert ist, was aber von Philosophen und insbesondere in der Kunstpraxis ganz anders gesehen wird.
Die Bielefelder Spring School der interdisziplinären Forschungsgruppe Ethik des Kopierens versuchte dafür zu sensibilisieren, dass es zwischen den beiden Polen Original und Plagiat viel Raum für Diskussion gibt. Wo hört die künstlerische Freiheit auf? Wo fängt unzulässiges Kopieren an? Kann das Kopieren einen durchaus produktiven Sinn haben, indem es einen anderen Blick auf das Original anstößt?
Und lass uns nicht vergessen, dass die Kunst, so wie wir sie heute betrachten, ja gerade auch von der bewussten Regelverletzung lebt. Wir haben nun mal die Kunstfreiheit in unserem Grundgesetz. Wir nehmen den Künstler in der Tat von der Beachtung bestimmter Gesetze aus. Nur wenn es um Eigentumsrechte geht, da verstehen wir nicht so wirklich Spaß.
Zweifellos nimmt jedes künstlerische, musikalische und literarische Werk Bezug auf frühere Werke, in deren Tradition es sich stellt oder von denen es sich abgrenzt. Aber wie groß muss der Abstand sein zwischen der Vorlage und dem, was neu geschaffen wird? Wo ist die Grenze zwischen Plagiat und einem Transformative Use, einem Gebrauch also, der dem bestehenden Werk eine neue Aussage oder eine neue Bedeutung gibt? Etwa wenn die österreichische Schriftstellerin Elfriede Jelinek mit einer Zitatcollage deutscher Denker auf die latente Gewalt in diesem Denken aufmerksam machen möchte. Professor Reinhold Schmücker, Philosoph und Mitglied der Forschungsgruppe.
Die schreibt dann etwa in dem Buch Wolkenheim hinten so einen Satz: Die Texte in diesem Buch stammen von Hegel, ich glaube auch Ernst Jünger, Nietzsche, Punkt. Naja, und sie hat da Textzitate von diesen verschiedenen Autoren aneinandergesetzt, in ihrer Reihenfolge völlig verändert. Wollen wir da schon sozusagen von Plagiat sprechen? Ich denke, Plagiat ist hier keine angemessene Kategorie, um mit den künstlerischen Prozessen der Gegenwart umzugehen.
Entsteht aber auch etwas Neues, wenn ein bereits bestehendes Bild ganz oder in Teilen reproduziert wird, wenn etwa der Dada-Künstler Marcel Duchamp 1919 die Mona Lisa mit Schnurrbart und Spitzbart parodierte oder wenn die amerikanische Künstlerin Alain Sturtevant Kopien nach Werken von Jasper Jones, Klaes Oldenburg oder Andy Warhol anfertigte. Appropriation Art nennt sich das, zu Deutsch Aneignungskunst.
Das kann eben so weit gehen, dass ein bereits vorhandenes Foto noch einmal einfach abfotografiert wird, ohne weitere Eingriffe und als neues Werk verstanden wird.
Professor Johannes Grave, Kunsthistoriker an der Uni Bielefeld.
Das ist ein Umgang mit Kunstwerken, der uns fragwürdig zu sein scheint. Aber wir können im Rückblick auf diese Kunstform eben doch sehen, es hat diese Diskussion freigesetzt und es hat eine ganz eigene Produktivität auch gerade für unser Nachdenken über Werke und über Kopien bewirkt.
Der Streit um das Recht am Original lässt sich zurückverfolgen bis zu Albrecht Dürer. Im 15. Jahrhundert ging der deutsche Maler gerichtlich gegen den Kupferstecher Marc Antonio Raimondi vor. Der Italiener hatte Dürers Holzschnitte inklusive seiner Signatur als Kupferstich wiedergegeben. Trotzdem, darauf weist Reinhold Schmücker hin, bewertete man auch in Europa Original und kreative Leistung zu Zeiten unterschiedlich.
Als August der Starke 1710 die Meißner Porzellanmanufaktur gründete, per Dekret, da hatte man eben das chinesische Porzellan sehr genau abgekupfert, bis zu den Motiven, natürlich auch ohne zu fragen und irgendwelche Urheberrechte zu beachten. Also auch im europäischen Kulturraum ist dieser Gedanke, dass allein die Originalität und die Werkherrschaft eines Urhebers das Entscheidende sind, gar nicht so alt verwurzelt, wie das heute vielleicht gemeinhin gedacht wird.
Insbesondere im interkulturellen Vergleich, darauf verwies der Bielefelder Philosoph Dr. Eberhard Ortland, variieren die Vorstellungen von dem Recht am Original. Die Lust der Chinesen am Nachahmen, zum Beispiel heute als Produktpiraterie beklagt, hat eine lange kulturelle Tradition.
Also dass Künstler sich als Künstler entwickeln, indem sie kopieren. Man kommt in die Kunst hinein, indem man viele, viele Werke und Bewegungsrepertoires des Malens und Schreibens von anderen Künstlern nachmacht und sich da einübt. Und die Vorstellung davon, was ein Künstler macht, ist nicht so sehr ausgerichtet auf das Hervorbringen eines neuen Werkes, sondern ist eher eine Vorstellung, die auf Virtuosität aus ist.
Um eine Ethik des Kopierens zu entwerfen, will der Forschungsverbund nun Kriterien dafür entwickeln, wie ein gerechter Umgang mit den Interessen des Urhebers und der Freiheit der künstlerischen Aneignung fremder Werke aussehen könnte. Und vorab einmal die Begriffe klären, um die es bei der Diskussion um Original und Plagiat geht.
Das ist ja in der Tat ein Hauptziel unserer Gruppe, diejenigen Interessengruppen und Interessenträger zu identifizieren, die von Kopierhandlungen betroffen sind. Und zum anderen kommt die Philosophie in unserem Projekt eben insofern ins Spiel, als sie Grundbegriffe, Vervielfältigungsstück, Kopie, Teilkopie, Werk, Artefakt, Autor, Urheber, solche Begriffe hinterfragt, natürlich auch vor dem Horizont der Kulturgeschichte und überlegt, auf der Basis welches Verständnisses dieser Begriffe sollten im Zweifelsfall Konfliktfragen entschieden werden.